Für ein paar Worte zu Form und Inhalt der Meditation. Das eigentlich Wesentliche der Meditation lässt sich über die Form nicht fassen. Die Form ist lediglich ein Transportmittel, um uns in den Zustand der Meditation hineinzugeleiten. Die Menschen interessieren sich ja immer dafür, was man macht. Das gilt auch für die Meditation. Was für eine Meditation machst du? Und das gilt auch sonst für das Leben. Wenn wir jemanden Neuen kennenlernen, dann beginnt es oft mit der Frage, was machst du denn? Vielleicht bezogen auf den Beruf. Es wäre viel geschickter zu fragen, wie machst du das, was du machst? Das gilt sowohl für die Meditation als auch für das ganze Leben. Es ist verständlich, dass wir uns an die Form klammern, weil die Form besser greifbar ist. Wir können es einordnen, wenn uns jemand über die Form, über das, was er macht, berichtet. Es ist schwieriger einzuordnen, wenn er uns Antworten gibt, wie er das macht, was er macht. Aber das wäre das alles Entscheidende. Und etwas sehr Befreiendes, denn wenn wir ihm die Frage stellen, was machst du denn? Und er uns mit seiner beruflichen Tätigkeit antwortet, dann ist es eine Möglichkeit, ihn in der sozialen Hierarchie vielleicht auch irgendwo einzuordnen. Und diese Einordnung trifft oft das Wesentliche gar nicht. Denn die Tiefe eines Menschen, wie weit er sich entwickelt hat, lässt sich viel eher daran ablesen, wie er das macht, was er macht, als was er macht. Wir entwickeln gerne so einen gesellschaftlichen Ehrgeiz, uns zu profilieren, irgendetwas Besonderes zu sein, einen besonderen Beruf zu haben. Und wir sollten uns vielmehr darum kümmern, wie wir die Dinge tun, die wir tun. Das macht eigentlich aus, ob wir schon Mensch geworden sind, ob das, was wir tun, weise ist. Es gibt Menschen, die haben sehr hohe gesellschaftliche Positionen und noch einen ganz weiten Weg vor sich, wenn es um menschliche Entwicklung geht. Und es gibt Menschen, die in sehr einfachen, schlecht bezahlten Positionen in der Gesellschaft leben, die aber das, was sie machen, mit viel Liebe machen, sich ganz einlassen auf das, was sie tun. Es entspannt und achtsam, voll bewusst machen und dadurch zeigen, dass sie sich in der menschlichen Entwicklung schon sehr weit bewegt haben. Das Schöne daran, wenn man sich um das Wie kümmert, ist auch das, dass es nach und nach dazu führt, im formellen Sinne die Dinge richtig zu machen. Auf einen Punkt gebracht ist es der dem heiligen Augustinus zugeschriebene Satz: Liebe und dann tu, was du willst. Wenn ich in diesem Zustand des Wie liebevoll bin, dann ordnet sich das Leben auf eine ganz feine Art und Weise richtig, ethisch richtig, moralisch richtig, führt mich auf eine richtige Spur im Leben. Dann bräuchte ich nicht einmal 10 Gebote oder andere Gebote. Wir schielen ja auch da immer nach Formen, die uns Halt geben im Leben. Wenn ich in dem Zustand der Offenheit, der Entspannung, der vollen Bewusstheit und Achtsamkeit bin, dann eliminieren sich im Leben ganz von selbst bestimmte Verhaltensweisen. Und dieser Zustand des Wie, des Liebevollen, geleitet mich ganz von selbst in Richtungen, wo ich situationsadäquat handle, stimmig. Man könnte auch sagen, aus vollem Herzen die Dinge tun, sich einlassen auf das, was man tut, mit dem verschmelzen, was man tut, aufgehen in dem, was man tut. Das wäre das richtige Wie. Und dann ist es fast gleichgültig, wie gesagt, was man tut. Nicht ganz gleichgültig. Formen sind ganz wichtig, weil sie uns helfen. Jede Form ist ja in gewisser Weise auch ein Ritual, weil sie uns helfen, das Bewusstsein zu bündeln. Aus diesem Zustand der Zerstreutheit, des ständigen Energieverlierens herauszukommen und das Bewusstsein wie ein Lichtstrahl zu bündeln. Und diesen Lichtstrahl dann auf das zu richten, was im Hier und Jetzt im Augenblick gerade stattfindet. Viele von Ihnen kennen, vielleicht werde ich es abends mal so als Ausklang auch nochmal spielen, ist wunderschön, ein Gedicht von Rilke, in dem es diese Passage gibt, wo er auf die Abendwälder schaut. Und sagt, von meinem Schauen still beschienen. Schöner kann man es eigentlich gar nicht sagen. Das wäre der Zustand, den Sie bräuchten in der Meditation. Sich selbst von Ihrem Schauen still zu bescheinen. Sie sitzen da und der Schein Ihres Bewusstseins fällt still auf Ihr Sitzen, auf Ihr Atmen, auf Ihr Sein. Weich, entspannt, gelöst. Die Konzentration auf die Form, so nötig sie ist, um in diesen Zustand hineinzufinden, das Stillen, hat ja oft auch die Gefahr in sich, dass wir verkrampfen. Deswegen geht es vielen so, wenn sie die Atembeobachtung als Methode, als Form wählen, um tiefer in Meditation hineinzukommen. Dass sie feststellen, durch meine Beobachtung kontrolliere ich den Atem, blockiere ihn. Der Atem fließt nicht mehr ruhig, weil ich etwas machen will. Deswegen sagt Tsongkhya Rinpoche, von dem es wunderbare Texte über Meditation gibt, wenn man da einen Text gelesen hat, denke ich mir, braucht man gar keinen weiteren Text über Meditation lesen. Er sagt, nur 25% auf die Form legen. Und 75% der Weite opfern. Jeder Ausatmen, und der Ausatmen ist ganz wichtig, weil er in die Entspannung hineinträgt, wie gesagt, mit dem Parasympathikus korrespondiert, mit dem Vagus, mit dem entspannenden Teil unseres Nervensystems, mit der archetypisch weiblichen Komponente. Der Ausatmen sollte, so sagt Tsongkhya Rinpoche, der sollte mit leicht geöffnetem Mund wie ein mit vielen Haars hinten dran ausgeatmet werden. Ganz locker, leicht, entspannend. Der Weite des Lebens Raum geben. In vielen Bildern, die verwandt werden, um uns zu helfen, in den Zustand der Meditation hineinzukommen, heißt es, wie ein offener, weiter Himmel. Ausatmen, wie eine Blume ihren Duft verstreibt. Völlig locker, völlig entspannt. Und nur 25% Konzentration drauf, damit wir ihn nicht schon wieder irgendwie machen wollen, gestalten wollen. Damit er wieder natürlich werden darf. Formen und Rituale, je strenger sie sind, bergen eben immer die Gefahr, dass wir zwanghaft werden durch die Form. Der Bischof Tutu, auch schon oft erwähnt in diesen Kursen, ist ja mal als schwarzer Bischof in der Apartheid-Situation gefragt worden, was machen Sie denn, um mit den Weißen Mitgefühl zu haben? hat Bischof Tutu gesagt, es ist ganz einfach. Wenn man mit den Weißen Mitgefühl haben möchte, muss man ihnen beim Tanzen zusehen. Weil das Tanzen so völlig befreit ist von der Anmut des Natürlichen. Das gilt in hohem Maße für den Standardtanz. Wenn Sie Menschen, die in Leistungsbezogenheit und Verkrampfung tanzen, anschauen wollen, müsste sich mal im Fernsehen das antun, so diese Tanzshow anzuschauen. Diese zackigen Bewegungen, dieses vom Willen kontrollierte, dominierte, völlig unnatürliche in der Bewegung. Und wenn Sie die Anmut des Natürlichen betrachten wollen, dann müssen Sie sich einen Maasai anschauen, wie er über die Steppe läuft wie ein Gepard. Es gibt Zeitlupenaufnahmen von solchen noch in der Natur, noch natürlich lebenden Menschen. Bevor sie fotografiert werden, dann wenn einer take a photo, dann ist es aus. Dann versucht er zu imitieren, etwas zu machen für den anderen, nicht bei sich zu sein, nicht einfach natürlich anmutig zu laufen. Oder die Anmut einer Schwarzafrikanerin, die einen Tonkrug auf den Kopf balanciert, völlig entspannt. Was man als Model zu imitieren versucht, da reinzukommen. Ja, und wenn Sie da Models anschauen, es gibt ja Modelshows genug, ja, viel verkrampfter kann man nicht laufen. Da ist alles weg, vom Baum der Erkenntnis gegessen, der Form, und aus dem Paradies vertrieben. Deswegen müssen wir hier im Raum auch sehr aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf die Form konzentrieren, verhärten in der Form, weil wir es richtig machen wollen. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie so ernsthaft in diese Sache reingehen. Es ist so schön, mit Ihnen hier zu sein. Weil ich merke, Ihnen geht es um was. Und die schon so oft immer wieder hierher gekommen sind, die wissen, das ist eine harte Woche. Also Zuckerschlecken ist das keins hier. Und deswegen kommt man bestimmt nicht her. Aber Sie wissen, Spiritualität ist was ganz Wichtiges im Leben. Menschen, die keinen Bezug zum Göttlichen haben, sind einfach arme Menschen. Und wenn man irgendwie diesen Religio gefunden hat, zum Wesentlichen, ist das Leben so reich. Und vor allem, es gibt eine Orientierung. Orientierung, die die Wissenschaft nicht kriegt. Ich erlebe das bei der Jugend. Was manchmal schlimm, weil nur die Feste, nur feiern, nur cool und wenn es keine Perspektive gibt im Leben. Und das ist das Schöne, wenn Sie hier sitzen, absichtslos sitzen, entwickelt sich nach und es mag ein Grund dafür sein, dass viele von Ihnen hier wiederkommen. Nach und nach aus der Stille eine Art Perspektive. Selbstverständlich, nicht durch Nachdenken. Und deswegen geht es eigentlich hier beim Sitzen darum, liebevoll zu sitzen, zu sitzen, liebevoll zu sein, zu sich zu kommen. Menschen sind ja so liebesbedürftige Lebewesen, wie alle Lebewesen. Die rufen immer nach Zuwendung. Deswegen wird so ein Unsinn gemacht im Guinness Buch der Rekorde. Hauptsache irgendeiner klapp, klapp. Immer nach außen orientiert. Hoffentlich liebt mich jemand. Hoffentlich beachtet mich jemand. Die Lösung wäre ganz einfach. Beachte dich selbst. Komme zu dir aus der Welt des Außer-sich-Seins. Bescheine dich mit deiner Bewusstheit. Von deinem Schauen still beschienen. Das ist Zuwendung, die ich mir schenke. Wenn ich bei mir bin, wenn ich mich wahrnehme, wenn ich meinen Atem spüre, ohne ihn zu kontrollieren, wenn ich meine Haltung spüre, wenn ich ganz bei mir bin, schenke ich mir Zuwendung und werde zunehmend mehr unabhängig von der Zuwendung durch Dritte. Wenn ich meine Konzentration auf das Wie lenke, wie ich eine Sache mache, stellt sich eine tiefe Zufriedenheit durch die Handlung, die ich mache, ein, weil ich sie dann gut mache. Das ist das, was Michael Ende im Momo seinen Straßenfeger tun lässt, gut die Straße zu kehren. Und es gibt eine ganze Reihe von Zen-Mastern, die sagen, naja, wenn du Ein Beispiel haben möchtest, dann nimm den Straßenfeger aus Momo. Er kümmert sich nicht auf die Distanz, wie viel er noch vor sich hat. Schrecklich, wenn er sich ausmalt, was da noch alles an Strecke kommt. Er kümmert sich den Moment. Er nimmt den Besen, es ist Musik im Besen. Er kehrt gerne, er kehrt sauber. Er macht das, was er macht, ganz und nur das. Und dadurch kommt während des Kehrens bereits in ihm Befriedigung, weil er das, was er tut, gut macht. Er braucht keinen Applaus von draußen. Wenn ich als Pianist versuche herauszufinden über Umfragen, was kommt gut an, und ich denke mir, naja, Kleidermann spielen für viele gut, dann versuche ich mal so zu spielen wie Kleidermann, oder er fragt sich, Horowitz oder was auch immer, wird es nie wirklich gut sein. Gut wird es dann sein, wenn er an einem Flügel sitzt und sich denkt, oh, ein Blüthner Flügel, Steinway, die Anschlagdynamik. Was steckt da für eine Liebe drin in dem Instrument? Ich darf dieses Instrument spielen. Was hat sich der Klavierbauer für eine Mühe gegeben, dass die Anschlagdynamik steckt? Jedes Unikat dieser Pianos, einzigartig, jedes eine andere Klangfärbung. Und ich habe dieses jetzt. Und er vergisst Zeit und Raum und spielt. Egal, ob 5 ihm zuhören oder 5.000, dann wird es in eine Richtung gehen, dass ihm gern 5.000 zuhören. Aber nicht, weil er sich prostituiert bei den anderen, sondern weil er ganz bei sich ist, sich verliert. Einen Moment lang in tiefem Glück. Und die Menschen kommen eigentlich nicht wegen der Musik hin. Sie kommen hin, weil sie spüren, da ist ein glücklicher Mensch. Das ist ein Mensch, der eins ist mit dem, was gerade ist in diesem Augenblick. Und sich danach sehnen, auch in diesen Zustand hineinzukommen. Und dann imitiert man vielleicht solche Menschen, das mag eine Zeit lang ja auch ganz richtig sein. Dann versucht man so zu sein wie die. Aber auch das ist ein Fehler, weil authentisch können sie nur sein, wenn sie sich selbst sind. Kein Imitat. Den Mut haben. Und dazu gehört sehr viel Mut. Weil wenn man authentisch ist, ist man ganz nackt. Und damit sehr verletzlich. Dann ist keine Schale, an der etwas abprallt. Es gibt Sänger und Sängerinnen beispielsweise, die singen so. Da hat man das Gefühl, die stehen nackt auf der Bühne. Wenn jetzt ein Zwischenruf kommt, geht's ins Herz. Und sie trauen sich das. Und das hat einen Charme, dass die Wahrscheinlichkeit, dass also ein Kampfhund im Auditorium sitzt, der da reinschlägt, ziemlich gering ist. Es gibt immer so Leute, die so degeneriert sind, dass sie diese Schwäche, die ein Mensch hat, wenn er liebt, wenn er offen ist, dass sie die nutzen. Aber Gott sei Dank sind das ganz wenige. Die meisten werden selbst weich werden, wenn jemand so weich wird. Und es ist natürlich unglaublich schwer, das ist die Kunst bei einem Künstler, ohne Droge nochmal dasselbe zu bringen. Immer wieder neu, immer wieder nackt auf die Bühne raus, immer wieder Lampenfieber. Weil Angst vor dem Wolf im anderen. Und diese Nacktheit haben wir hier auch, wenn wir hier sitzen. Deswegen nehmen wir ja auch die Karwoche im Frühling. Das ist ja ein buddhistisches Ritual. Aber wie gesagt, Formen sind nicht wichtig, sondern wie wir machen, was wir machen. Wir könnten es hier christlich, wir könnten es auf Sufi-Art machen, wir könnten es auf eine völlig andere Art machen. Das ist eine reine Geschmacksfrage. Nur leider, die Schriftgelehrten streiten sich immer, die schlagen sich die Köpfe an. Welche Tai-Chi-Form? Chen-Stil? Yang-Stil? Wer ist dein Meister? Wenn ich es liebevoll mache, mache ich es richtig. Wenn ich es ganz mache. Aber das ist natürlich das Problem unserer Zeit. Multitasking. 1000 Dinge zur gleichen Zeit. Manchmal bin ich ja ein bisschen, ich habe so eine strenge Ader, ich arbeite da an mir. Manchmal ein bisschen hart zu Ihnen, wenn Sie so gerne Ihre Kissen da gleich am ersten Tag hier reintragen, während wir hier noch dran sind, die Sachen ein bisschen einzurichten. Und leider bin ich dann ein bisschen holzig oft und sage, jetzt nicht erst um 6 Uhr. Weil ich möchte meine Sache hier ganz machen und danach ganz für Sie da sein. Nicht jeden Einzelnen hier begrüßen und seinen Tischkissen rein und so, sondern erst das eine, dann das nächste und jedes ganz. Schwierig im Beruf. 1000 E-Mails, da haben wir irgendeiner da mit dem Handy und schwer. Das macht uns kaputt. Der Mensch ist nicht fürs Multitasking geschaffen, sondern für, wie die alten Texte es sagen, für einspitziges Bewusstsein. Mach eine Sache, geh in ihr auf, mach sie ganz. Und dann mach die nächste. Mach sie auch ganz. Und entspannt dabei. Kommt manchmal nicht so entspannt drüber, wie gesagt, Tür zu. Wir sind jetzt hier am Aufbau. Aber das muss man halt, wenn man wieder ist, lernen. Da ist man manchmal verletzend direkt. Also denken Sie ein bisschen dran, um es wieder konkreter auf unser Meditieren hinzugehen. Wenn wir da sitzen, offen und weit wie der Himmel. Offene Weite, nichts von Heiligkeit, ist ein Sensatz, der ganz oft zitiert wird. Nun habe ich Ihnen gesagt, wenn wir uns hier vor dem Raum verbeugen, widmen wir diesen Raum, machen ihn zu einer Kathedrale. Nichts von Heiligkeit, passt es dazu? Also wir wollen hier scheinheilig sitzen, das ist ganz wichtig. Aber es darf etwas Erhabenes haben. Es ist ein schmaler Grat zwischen dem, ich spiele jetzt Buddha und mache Kitsch hier drin, und zwischen dem, es ist was ganz Herrliches. Es ist himmlische Weite hier im Raum, wenn wir sie zulassen. Mit jedem Ausatmen verströmen wir uns mit diesem, verlieren uns in nichts. Werden weich und entspannt und bleiben trotzdem ganz präsent. Und das ist ja schon alles. Am Sitzen geübt, bevor es in komplexere, kompliziertere Dinge im Leben geht. Wenn wir es unter einem Sitzen schaffen, wie sollen wir es im Leben draußen schaffen? Auf der anderen Seite ist die Einfachheit des Sitzens eine besondere Herausforderung für einen Menschen, der in dieser vielschichtigen Welt unterwegs ist und erstmal nur zur Ruhe kommen möchte. Einfach nur liegen. Kann herrlich sein. Der Körper weich wie Wasser. Der Geist unendlich frei und weit, wie über den Wassern schwebend, wie im Schöpfungsmythos. Und der Geist schwebte über den Wassern, durch die atmende Seele mit dem Körper verbunden. Was fehlt da noch? Was fehlt, wenn wir in diesem Zustand sitzen? Wir wollen ja heil werden. Und früher hat man die Kranken sinnvollerweise gefragt, was fehlt dir? Heute fragt man, weniger hilfreich, was hast du? Und wenn ich sitze und liege und in ganz einfachen Verrichtungen nur ich bin, dann werden wir spüren, dann fehlt zunehmend weniger. Am Schluss gar nichts mehr. Und als kleiner Abschluss dazu, ein wunderbarer Satz, den viele von Ihnen ja auch schon kennen, aber ich finde ihn so schön, ich finde, er trischt sich nicht ab. Von Ramana Maharshi, der sagt, deine vornehmste Aufgabe als Mensch ist zu sein. Nicht dieses oder jenes zu sein. Nicht nach der oder jener Form streben. Einfach nur sein. In dem, was du gerade tust.